Gut, dann machen wir heute weiter. Ich darf Sie begrüßen zu unserer Vorlesung Harmonischer Oszillator. Wir hatten letztes Mal angefangen mit der Lösung der Differentialgleichung und sind dann zu den sogenannten F11-Funktionen gekommen. Ich fasse es jetzt nochmal ganz kurz zusammen. Ich wollte dann heute den harmonischen Oszillator einerseits weitermachen. Sie bremsen aber, weil irgendwann kommen wir dann in genau das Kapitel halt eben rein, was dann in der Hauptvorlesung auch gekommen war, nämlich Auf- und Absteigeoperatoren, Anzahloperator und so weiter. Und wenn Sie sagen, okay, das ist jetzt alles eh klar, dann kann ich das einfach überspringen. Ja? Also Sie sagen dann, ab wo es jetzt redundant wird und ich nur zusätzlich nochmal dasselbe aufwärmen würde. Und dann könnten wir anschließend nochmal den dreidimensionalen Operator machen, also dreidimensionalen harmonischen Oszillator machen, mit dessen Hamilton-Operator, dessen Lösung und so weiter. Dann sehen wir auch, was dabei rauskommt. Gut, vorher noch eine organisatorische Ankündigung. Nächste Woche werden wir die Evaluierung machen. Also wir haben uns entschieden, dass wir einfach denjenigen, die jetzt online dabei sind, halt eben die Chance eröffnen, dann auch dabei sein zu können. Das heißt, wir werden dann nächste Woche evaluieren. Ich schreibe es mal gerade an, für die, die nur das Tafelbild sich anschauen. Gut. So, wir hatten letzte Woche, sind wir gestartet mit der Aussage, dass wir das, was wir aus der klassischen Mechanik kennen, nämlich den Hamilton, also die Gesamtenergie einfach zu schreiben als P² durch 2m plus, wir hatten es ja eindimensional gemacht, plus V von x. Und dieses V von x hatten wir dann dadurch genähert, dass wir gesagt haben, okay, wir entwickeln das um einen Ort A herum. Dann haben wir folgende Schreibweise. Also V an der Stelle A plus V Strich. An der Stelle a mal x minus x minus a plus 1/2 mal v' auch an der Stelle a und dann x minus a zum Quadrat. Wenn das ein stabiler Zustand sein soll, also wenn dieses Potential an der Stelle quasi eine Funktion einer Parabel haben soll an der Stelle a, dann wäre dieser Ausdruck ja 0. Die nächste Aussage war, dass wir quasi unser Niveau, unser Energieniveau sowieso so legen können, dass auch dieser Ausdruck quasi 0 sein kann. Und dann haben wir da hinten nur noch stehen 1/2 V'2' mal x minus a. Und jetzt legen wir einfach unseren Nullpunkt halt eben auf x gleich a, sodass wir dann sehen, dass wir das eigentlich halt eben auch beschreiben können als m halbe mal Omega Quadrat mal x Quadrat. Das rührt aus der Federbetrachtung her. Ich hatte es letzte Mal, hatte ich es ja ganz kurz abgeleitet, wo wir also sagen, das ist 1/2 k mal x Quadrat für die Energie und dieses k ist ja dann m mal Omega Quadrat. Und dann bleibt dann der Rest da gerade stehen. So, das heißt, dieses V von x setzen wir da oben in die Energiebetrachtung ein und haben dann Folgendes gemacht, dass wir den Hamilton-Operator daraus gemacht haben. Das heißt, also P haben wir ersetzt durch die entsprechenden Differentialoperatoren und dann haben wir hier minus h quer Quadrat durch 2m mal dem Laplace-Operator. Und da hinten haben wir einfach diese Näherung, die wir eben hingeschrieben haben, m halbe Omega Quadrat mal x Quadrat. Gut, wir haben dann ein paar Substituierungsschritte gemacht, um dann anschließend auf eine Differentialgleichung der folgenden Form zu kommen. Also substituieren waren folgende. Ich schreibe sie deswegen hin, weil wir sie jetzt auch nochmal brauchen. Lambda war m Omega durch h quer. Dann gab es ein Kappa, das haben wir geschrieben als die Gesamtenergie E durch h quer Omega. Und die Substituierung, die wir auch vorgenommen haben, war, dass wir die x übersetzt haben in y nach der Maßgabe y ist gleich Lambda mal x². Gut, die Differentialgleichung, die wir dann rausgekriegt hatten, war folgende: y d2 nach der y-Quadrat mal psi, also die Wellenfunktion, plus 1/2 d nach der y psi plus, und dann hat man so einen Term hier, Kappa halbe minus 1/4 y mal psi, und das ist gleich 0. Wir haben uns dann angeschaut, wie sieht die Differentialgleichung aus für y gegen unendlich, und haben dann herausbekommen, dass, also aus dieser Betrachtung heraus, dass wir das psi von y wie folgt beschreiben können. Das soll ein e hoch minus y halbe sein, mal eine immer noch unbekannte Funktion phi von y. Das e hoch minus y halbe, halt eben aus der Betrachtung heraus, wie sieht die Differentialgleichung für y gegen unendlich aus. Dann gab es nur noch zwei dominante Terme, nämlich den ersten Term hier und quasi den letzten Term hier. Und dann sieht man sofort, dass die Lösung dieser Differentialgleichung e hoch minus y halbe mal eine Konstanten sein muss. Gut. Das alles verwendet, hat man dann am Ende eine Differentialgleichung rausbekommen von der Form y, zweite Ableitung von phi diesmal, plus 1/2 minus y mal phi, also mal die erste Ableitung von phi. Plus dieser Term, den wir da oben haben, bis auf eine Modifikation, das y hat sich irgendwie herauskatapultiert, wegen dieses Ansatzes hier, mal phi ist gleich 0. Und das war eine Differentialgleichung, die wir dann zurückführen konnten auf eine Kummersche Differentialgleichung, die wir schon mal im dritten Semester hatten. Und dann schreibe ich jetzt gleich die Lösung hin, nachdem ich die Frage beantwortet habe.
Ja. Das, Sie haben ja den anderen Term, den positiven Term weggelassen, weil es ja sonst divergiert. Aber dieser Term divergiert ja für negative y, wenn wir die Erzeugung stehen lassen. Also müssen wir quasi eigentlich zwei Wellenfunktionen jetzt definieren: einmal für positive y und einmal für negative.
Okay.
Dieser Term divergiert ja immer noch für y minus unendlich. Das ist immer noch nicht normierbar.
Wir betrachten das Ganze eindimensional quasi aus der Funktion von y, also phi für y gleich 0 bis phi für y gegen unendlich, und spiegeln dann einfach. Weil die Funktion, wie sie da oben steht, die ist symmetrisch in x. Ja. Aber die Frage ist berechtigt, vollkommen berechtigt. Gut. Wir haben dann gesehen, dass die Lösung dieser Differentialgleichung die F1,1-Funktionen sind. Und dann höre ich jetzt genau auch an der Stelle, also fangen wir quasi an, wo wir das letzte Mal aufgehört hatten. Und zwar hat man gesagt, diese Phi von Y, das sind jetzt, also es gibt zwei Lösungen, es ist eine Differentialgleichung zweiter Ordnung. Wo haben wir sie nochmal? Differentialgleichung zweiter Ordnung. Das heißt, es gibt zwei Lösungen, und zwar einmal die F1,1-Funktion mit den drei Argumenten a, 1/2 und y, und einmal die F1,1-Funktion mit den Argumenten a plus 1/2 und 3/2. Und y. Und das a, das war quasi minus Kappa halbe minus 1/4. Das ist nämlich genau dieser Ausdruck, der jetzt hier in dieser Klammer vor dem konstanten, also nicht differenzierten Phi-Ausdruck steht. Gut, das war genau das, wo wir das letzte Mal geendet hatten. Jetzt schauen wir uns mal an, was wir mit diesen beiden Funktionen jetzt hier anstellen können. Ich hatte es letzte Mal schon gesagt, diese F11-Funktionen, die sind insbesondere dann gut, wenn ich diesen A's hier eine negative Zahl zuordnen kann. Warum? Weil ansonsten, also durch die, wir hatten es letzte Mal die F11-Funktionen hingeschrieben, wie sie aussehen, dann sieht man also, dass die immer mit A plus 1, A plus 2, A plus 3 und so weiter miteinander sich multiplizieren. Und wenn ich jetzt beim negativen A anfange, was auch noch ganzzahlig ist, dann kriege ich irgendwann eine Abbruchbedingung. Also schreibe es nochmal hin, die F11-Funktionen waren irgendwie so mit A mal A plus 1 mal A plus 2 und so weiter und so weiter. Geteilt durch, das interessiert uns jetzt nicht. Und das sieht man halt eben, wenn man jetzt hier mit einem negativen n anfangen würde, dann gibt es aufgrund dieser immer plus 1, plus 2, plus 3 und so weiter Bedingungen, gibt es irgendwann mal einen Abbruch und irgendein dieser Terme geht dann halt eben in die Null über. Das heißt also, dieses a, was hier vorne steht, beziehungsweise dieses a plus ein halb, was hier steht in dieser F11-Funktion, die wären sinnigerweise irgendein minus n. Also setzen wir a ist gleich minus n, ist gleich minus kappa halbe minus ein Viertel. Oder umgekehrt halt eben, das a ist von oben schon bestimmt und das soll minus n sein. Gut, wenn wir das ein bisschen anders gestalten, dann steht also hier, kappa ist gleich n auf die andere Seite geschaufelt, plus ein Viertel mal 2. Und das Kappa hatte ich nochmal hingeschrieben, das ist E durch H quer Omega. Das heißt, wenn ich das jetzt einsetze, dann kriege ich also raus, dass das E, und das können wir jetzt gleich symbolisch mit dem Index N versehen, kriegen wir raus, dass das 2n plus ein halb mal h quer Omega ist. Ich hätte vielleicht hier noch dazu sagen sollen, also das ist der Fall 1, dass dieses erste a gleich minus n ist. Und für diesen Fall setzen wir zusätzlich noch b gleich 0. Und wenn wir jetzt gleich einen umgekehrten Fall uns auch anschauen, dass wir das b nicht gleich 0 setzen, aber dafür das a, also das Groß a und das kleine a plus ein halb, dass das gleich minus n sein soll. Was wir hier noch drunter schreiben, das ist, dass diese entsprechenden Wellenfunktionen psi n, die haben jetzt einerseits einen Vorfaktor e hoch minus y halbe. Das schreiben wir jetzt um als e hoch minus lambda halbe x Quadrat. Ja, also ersetzen das lambda wieder, was wir hier schon mal hatten. Wieder ersetzen wir für das y. Wir könnten jetzt das lambda auch noch ersetzen als omega mal m durch h quer. Lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Und dann die F11-Funktion für a gleich minus n, das machen wir jetzt explizit, dann ein halb und dann lambda x Quadrat. Und das Ganze noch mal eine Normierung, das a haben wir noch nicht, über das a haben wir noch nicht gesprochen und die kann sogar von diesem Faktor, von dem Index n abhängen. Also wir haben jetzt Normierungskonstante mal die Exponentialfunktion, die wir aus der anderen Beschreibung hatten, mal der F11-Funktion für dieses minus n. Das ist der erste Term oder die erste Lösung. Die zweite Lösung ist, dass das a plus ein halb gleich minus n sein soll. Und das a gleich plus ein halb ist ja auch nichts anderes als minus kappa halbe minus ein Viertel plus ein halb. Und wenn wir das auflösen, da kommen wir jetzt, also auch wieder Kappa halt eben durch E durch H quer ersetzen, wieder umstellen, da kommen wir auf einen Ausdruck E ist gleich 2n plus 1. Ich mache es mal ganz explizit, plus 1/2 mal H quer Omega. Ja, Sie sehen, dass dieses plus 1/2 von da vorne, also von hier, sich quasi hierhin durchträgt. Und die entsprechenden Wellenfunktionen dazu, kriege ich die hier noch hin, ja gerade so, und auch wieder irgendwelche Normierungsfaktoren, dann die Exponentialfunktion, Lambda halbe x Quadrat und dann die f1,1-Funktion, jetzt diesmal für den Fall, dass a plus 1/2 gleich minus n ist. Also auch wieder entsprechend, wie es hier oben auch steht, minus n. Jetzt allerdings 3/2 als zweites Argument und Lambda x Quadrat. Gut. Das sind die Lösungen für diese Differentialgleichung, also die zwei Lösungen für die Differentialgleichung. Und wir sehen jetzt hier, dass wir für die eine Lösung quasi 2n plus 1/2 haben und für die andere Lösung 2n plus 1 plus 1/2. Also hier sieht es so aus, als hätten wir quasi immer in Abständen von 2n, also von 2, letztendlich halt eben ein Energieniveau. Hier kriegen wir ein Energieniveau zwischenrein immer noch bei plus 1 dazu, sodass wir auch jetzt quasi umsortieren können, dass wir sagen können, okay, das ist einfach vom Energiespektrum her, jetzt muss man aufpassen, dass diese Ns jetzt eine andere Bedeutung haben als die Ns, die wir eben gerade hingeschrieben haben. Aber vom Energiespektrum her können wir die jetzt einfach zusammenwerfen und sagen, das ist n plus 1/2 mal h quer Omega. Ja, also wenn wir hier n gleich 0 setzen, haben wir 1/2 h quer Omega. Wenn wir n gleich 0 hier setzen, haben wir 1 plus 1/2 h quer Omega. Dann kommen wir als nächstes hier in 2 plus 1/2. Dann kommen wir hier auf 3 plus 1/2, 4 plus 1/2, 5 plus 1/2. Also Sie sehen, wir haben jetzt alle Energieniveaus dabei, haben die Ns allerdings etwas anders benannt, als wir sie vorher hatten. Sie haben garantiert auch in der Vorlesung schon diskutiert, dass wir jetzt einerseits ein E0 haben, was ein 1/2 h quer Omega hat. Das heißt also, wir haben schon im Grundzustand Energie, was nicht diskutiert worden in der Vorlesung. Und wir haben dann Energieschritte jeweils von h quer Omega. Gut, diese ganzen Vorfaktoren, die es jetzt hier gibt, diese Ns, wenn wir die ausrechnen, dann haben die für den ersten Fall, sehen die wie folgt aus, minus 1 hoch n, 2n Fakultät durch n Fakultät und dann kommt, wie gesagt, die f1,1-Funktion von minus n 1/2 und wir schreiben jetzt wieder y hin. Man nennt nämlich diese Funktion, die f1,1-Funktion inklusive dieser Vorfaktoren, nennt man dann das sind die sogenannten Hermitschen Polynome. Und zwar diesmal das Hermitsche Polynom für 2n. Und den anderen Fall, den wir da unten haben, also hier den Fall nn mal der f1,1-Funktion. Das ist auch wieder minus 1, allerdings dann diesmal auch hoch n, aber hier da variiert es dann 2n plus 1 mal Fakultät durch n Fakultät mal y und dann die f11-Funktion von minus n, dann 3 halbe und dann y. Entschuldigung, y-Quadrat, sorry. y-Quadrat, das heißt also, das, was wir da als y hatten, war ja eigentlich Lambda mal x-Quadrat. Das ist eigentlich blöd. Komm, machen wir da lieber ein Chi draus. Muss ich allerdings auch hier ein Chi draus machen. Gut, und dann haben wir jetzt hier die Hamilton, die Hermitschen Polynome zu h plus 2n plus 1. So, mit Hilfe dieser Hermitschen Polynome können wir jetzt also auch die Wellenfunktion nochmal anders schreiben. Ich weiß nicht, das müsste eigentlich in der Vorlesung dann auch vorgekommen sein. Das, was Sie sagen, das ist ich glaube, ich habe was vergessen. Ja. Ich habe hier vor der f11-Funktion, da steht noch ein x. Ja, und zwar gab es so einen Term, der ging mit x hoch dem, was hier als Argument stand, minus ein halb. Und hier steht das Argument ein halb minus ein halb, deswegen kommt hier quasi das x in der, als x hoch 0 vor und hier kommt halt eben das x als x hoch 3 halb minus 1 halb vor, also als x selbst. Und daher kommt auch dieses Chi jetzt hier. Ich soll die Energieschlüsse doch nicht zu stark machen von einer Funktion in die nächste. Gut. Das heißt also, was wir jetzt hier stehen haben, sind einfach nur die Exponentialfunktionen. E hoch minus Lambda halbe mal x Quadrat. Und dann haben wir hier einfach nur noch h2n. Also das ist auch wieder zur ersten Lösung. Wurzel aus Lambda mal x. Ja, also das Chi-Quadrat ist ja hier bei uns y. Und das y ist wieder Lambda mal x-Quadrat. Deswegen sind die Argumente dieser Hermitschen Polynome Lambda Wurzel mal x. Und für die zweite Wellenfunktion, also für die zweite Lösung, sind die Wellenfunktionen auch wieder e hoch minus Lambda halbe x Quadrat und dann die Hermitschen Polynome zum Index 2n plus 1, allerdings mit demselben Argument. Und Sie sehen, dass dieses Chi, also hier das x, quasi schon, oder umgekehrt, das x quasi schon in diesem Chi, also schon in der Hamilton-Funktion, mit drin steht. Gut. Wenn wir jetzt diese Energie, oder wenn wir die Umbezifferung machen für die Energien, können wir das auch hier 1:1 übertragen in die Wellenfunktion. Das heißt, wir können für diese Energien da oben gleich die Wellenfunktion auch zum Index n hinschreiben und die sind dann e hoch minus Lambda halbe x Quadrat mal die Hermitschen Polynome von Lambda Wurzel mal x. Damit haben wir jetzt also ein geschlossenes Bild. Wir haben die Energieniveaus einerseits und wir haben die entsprechenden Wellenfunktionen andererseits zu diesem harmonischen Oszillator. Gibt es da jetzt erstmal Fragen zu? Also das ist jetzt einfach eine Definition hier mit diesen hermitschen Polynomen. Nennt es einfach, ich meine, im Prinzip sind es die F11-Funktionen bis auf irgendwelche Vorfaktoren. Ist halt eben eine andere Nomenklatur. Aber ansonsten haben wir jetzt eigentlich nichts Neues gemacht, außer ein bisschen eingesetzt. Wenn wir uns das Ganze nochmal darstellen, dann haben wir also jetzt hier quasi das Oszillatorpotential als Parabel. Wir haben unseren Punkt jetzt hier so reingesetzt, dass wir für x gleich 0 das Minimum finden. Und wir haben auch von der Skala also für das v von x quasi jetzt hier so hingelegt, dass wir das Potential ja quasi auf ein Niveau gelegt haben, sodass bei x gleich 0 auch das v von x gleich 0 ist. Wenn wir jetzt hier die entsprechenden Energieniveaus eintragen, also das E0, das E1 und so weiter, dann sehen wir also, dass wir hier bei h quer halbe das erste Energieniveau haben, also im Grundzustand, das müsste ich jetzt irgendwie einigermaßen schick hinkriegen, jetzt hier bei, hier wäre ein H quer und hier wäre dann halt eben, Entschuldigung, ein H quer plus ein halb H quer Omega und hier wären dann zwei H quer Omega plus die Grundenergie plus ein halb H quer Omega. Und unsere Wellenfunktion hätten jetzt folgendes aussehen, dass wir quasi auch außerhalb schon des klassischen Gebietes, also auch hier schon einen Anteil an Wellenfunktionen haben und der, naja gut, der geht dann irgendwie, ich hatte es ja vorhin gesagt, symmetrisch auf der anderen Seite auch wieder runter. Und auch da haben wir dann quasi jenseits des klassischen Bereiches haben wir hier Anteile der Wellenfunktion. Die nächste Wellenfunktion würde dann, ob ich das hinkriege, weiß ich nicht, würde dann etwa so aussehen, dass wir hier, also in etwa, dass wir hier so eine Funktion haben, das wäre jetzt die, das Hermitsche Polynom zum n gleich 1, auch hier außerhalb des klassischen Bereiches jeweils Anteil der Wellenfunktion und innerhalb haben wir halt eben den Hauptanteil, muss man schon sagen. So, und hier wird es dann so aussehen. Doch, stimmt schon. Wird es dann so aussehen. Naja, denkt es euch einfach symmetrisch. Wird nicht besser, gell? So jetzt sieht es aus. Also, das heißt, das wäre jetzt die Wellenfunktion auch wieder quasi außerhalb des klassischen Bereiches mit irgendwelchen Wellenanteilen. Hauptanteil aber innerhalb. Man kann sich das Ganze auch nochmal anschauen. Und wir machen das jetzt mal für den n gleich 1 Fall, also für den Fall hier. Wie sieht da die Wahrscheinlichkeit aus, die klassische Wahrscheinlichkeit, ein Teilchen zu finden? Also klassisch wäre das ja so, dass man sagt, eigentlich darf man nur von hier bis hier das Teilchen finden. Jetzt können Sie sich fragen, warum ist es nicht gleich verteilt? Überlegen wir uns einfach mal so ein Parabelpotential. Also Sie können sich ja jetzt irgendwie vorstellen, das wäre so ein irgendein Tal, was halt eben per Zufall schön symmetrisch aussieht. Und Sie würden jetzt einen Ball nehmen, eine Kugel nehmen, die würden Sie jetzt einfach mal in diesem Tal hin und her oszillieren lassen, reibungsfrei. Wo wäre die Wahrscheinlichkeit am größten, diese Kugel zu finden?
In dem Tiefpunkt.
Also an den Rändern ist ja die Geschwindigkeit ganz langsam. Deswegen hat dort die Kugel die größte Aufenthaltswahrscheinlichkeit. Während da unten geht sie ja durch. Und da ist sie ja unwahrscheinlich schnell. Und damit hat sie eine ganz geringe Wahrscheinlichkeit, sich dort aufzuhalten. Ja? Das heißt also, die klassische Wahrscheinlichkeit, die sieht eher... Also jetzt den Rand selbst müssten wir dann nochmal sich überlegen, aber es sieht eher genauso aus wie diese Parabelfunktion. Das wäre jetzt die klassische Wahrscheinlichkeit. Also machen wir jetzt erstmal noch eine Achsenbeschriftung hin. Das ist die Wahrscheinlichkeit, ein Teilchen an der Stelle x zu finden. Und die quantenmechanische Wahrscheinlichkeit, ich glaube, das haben Sie schon ausgerechnet, was das ist? Oder ist das ein neuer Begriff, quantenmechanische Wahrscheinlichkeit? Ist also einfach die Wellenfunktion betragsquadriert. Wenn man sich diese Wellenfunktion anschaut, dann ist das 2, also das ist jetzt eine Ableitung, die will ich jetzt nicht machen, ist das 2 mal die Wurzel von Lambda durch Pi mal e hoch minus Lambda mal x Quadrat und dann Lambda mal x Quadrat noch als, genau, als weiterer Term. Und zwar, sorry, für den Fall n gleich 1. Ja, also haben wir jetzt explizit die Hermitschen Polynome für n gleich 1 eingesetzt. So, wenn man sich das anschaut, dann ist die Wahrscheinlichkeit jetzt hier an der Stelle so in etwa so. Gut, das hatten wir eh schon erwartet. Es gibt also außerhalb des klassischen Bereichs eine Aufenthaltswahrscheinlichkeit. Quantenmechanisch ist es sogar so, dass die Wahrscheinlichkeit, und das ist jetzt ganz seltsam, für den Ort x gleich 0 sogar 0 ist. Na, also klassisch würden wir uns jetzt fragen, wie kommt denn das Teilchen von links nach rechts? Es soll ja nur ein Teilchen sein. Ja, aber wie kommt es dann halt eben durch diese Nullstelle durch, wenn es da halt eben quantenmechanisch überhaupt keine Wahrscheinlichkeit hat, keine Aufenthaltswahrscheinlichkeit? Also das wäre jetzt die Aussage für n gleich 1. Und wenn wir uns das Ganze für n gleich, 15 anschauen oder so irgendwie. Ich mache es jetzt mal unten drunter. Da haben wir auch wieder hier diese Einschränkung vom Potenzial her. Das ist fast identisch mit dem, was wir vorher hatten. Und die quantenmechanische Aufenthaltswahrscheinlichkeit ist jetzt in etwa so. Wobei, ich muss dazu sagen, das habe ich jetzt hier ein bisschen untertrieben. Also die Anfangsspitzen und die Endspitze ist deutlich höher. Das heißt also, hier kommt man diesem klassischen Fall im Mittel schon relativ nah. Das heißt, für große n stimmt die quantenmechanische Beschreibung bis auf das Gschnörkel entlang dieser Kurve quasi mit dieser Kurve hier überein. Also für große n nähert sich, muss man eigentlich eher sagen, die quantenmechanische Beschreibung der klassischen Beschreibung. Wird aber nie identisch sein. So, woher kommt das, dass wir außerhalb des klassischen Bereiches hier noch Anteile haben? Eigentlich, wenn wir irgendeine Energie haben, dann ist ja die Energie gesetzt. Und jetzt kriege ich plötzlich außerhalb dieses Energieniveaus, kriege ich jetzt plötzlich hier noch Anteil dazu. Eigentlich ist so damit die Energieerhaltung verletzt. Ja, aber das heißt ja, ist jetzt auch nichts anderes, als dass die Energieverletzung vorhanden ist.
Ja, also das heißt ja eigentlich, dass wenn das Teilchen quasi, wenn wir uns jetzt das nullte Niveau angucken und sagen wir mal, das geht in den klassisch verbotenen Bereich,
ja,
dann ist es ja so, dass ich quasi kein unendliches Potenzial an der Stelle habe, sondern ich hätte dann, also die kinetische Energie würde dann in die potenzielle Energie übergehen und es würde einfach.
Nicht ganz.
Sobald die Zeiten kurz genug werden, kann man sich ja quasi Energie aus dem Nichts borgen. Und ich denke mal, dass das damit zu tun hat, dass die Aufenthaltswahrscheinlichkeit zwar nicht null ist, aber endlich, dass einfach das Teilchen in ganz kurzen Zeiten da sein könnte.
Also letztendlich klar, ne? Also alle Argumente kreisen um den Begriff der Unschärfe, den benutzen Sie ja indirekt auch. Und letztendlich, gut, also rein argumentativ ist es halt eben so, dass wir sagen, wenn wir das Teilchen jetzt beschränken wollten auf diese klassischen, auf den klassisch erlaubten Bereich. Sie argumentieren jetzt über die Zeitschiene, ich argumentiere jetzt über die Energieschiene. Wenn wir das beschränken wollten auf den klassischen Bereich, müssten wir ja auf irgendeine Art und Weise so eine Art Filterung halt eben vornehmen oder eine lineare Superposition vornehmen von unterschiedlichen Energiezuständen, die es uns erlauben, das Teilchen tatsächlich auf diesen Kasten oder auf die Parabel hier zu beschränken. Wir wissen aber von der Fourier-Transformation halt eben, dass wir dann auch ganz hohe Energieniveaus mit reinnehmen müssen. Und wenn wir hohe Energieniveaus mit reinnehmen müssen, um so ein Teilchen zu beschränken, heißt es natürlich, dass wir dann plötzlich auch ganz, ganz oben landen. Ja, also bei, was weiß ich, 25 H quer plus ein halb. Und jetzt ist das irgend so ein Mittelspiel, wir können das Teilchen nicht richtig beschränken, wollen auch nicht unendlich viele Energieniveaus mit reinnehmen und haben dann halt eben einerseits eine Nichtbeschränkung, andererseits aber doch ein paar Energiezustände, die oberhalb liegen. Also richtig argumentativ greifen ist schwer, weil wir es uns eigentlich auch gar nicht vorstellen können. Ich weiß nicht, wer es sich vorstellen kann, dass so ein Teilchen halt eben da durchtunnelt. Aber letztendlich es ist so die bildhafte Ausschmückung dessen und Sie kommen, also wie gesagt, Ihre Argumentation ist genauso gut wie meine über die Energie und über die Zeitschiene, ich komme jetzt über die Energieschiene. Gut. Tunneleffekt war aber genau auch das richtige Stichwort dazu, weil es letztendlich halt eben im Tunneleffekt auch um nichts anderes geht, als dass ich halt eben irgendein Potenzial habe, was eigentlich als klassisch gesehen als Barriere dienen müsste. Und trotzdem kommt man halt eben als quantenmechanisches Teilchen durch. Führt letztendlich zum Alpha-Zerfall, führt zu irgendwelchen Emissionen von Elektronen. Also immer, wenn wir das ganze quantenmechanisch uns anschauen, sind diese Potentialwelle halt eben doch keine klassischen Welle, sondern halt eben nur Verhinderer für das ungeschränkte weiter fortführen. Gut, habt ihr die Nullpunktsenergie in der Hauptvorlesung auch behandelt? Wo sie her, also wie man sie auch mathematisch ableiten kann? Machen wir es mal kurz.
Aus was mathematisch?
Also wie man diese halb h quer aus der Unstimmtheitsrelation ableiten kann. Das habt ihr gemacht? Okay, dann brauche ich es nicht zu machen. Gut. Also wir starten jetzt nochmal bei diesem CNs und jetzt kommen wir genau in den Bereich der Erzeugungs- und Vernichtungsoperatoren, Auf- und Absteigeoperatoren. Ich weiß nicht, wie ihr sie genannt habt in der Hauptvorlesung, aber es gibt beide Ausdrücke, Auf- und Absteigen, weil man halt eben von einem Energieniveau auf- oder absteigen kann, oder Vernichtungs- und Erzeugungsoperatoren, weil ich halt eben immer ein H quer entweder zu erzeuge oder halt eben vernichte. Also ich schreibe nochmal hin, wie diese, wenn man es ganz, ganz ausführlich hinschreibt, inklusive alle Vorfaktoren, meine Güte, dann ist das der folgende Ausdruck. So, da haben wir jetzt alle Vorfaktoren und dann haben wir das e hoch minus chi Quadrat halbe und dann haben wir das hn von chi. So, das ist, also wobei chi halt eben, das haben wir gesehen, Wurzel aus Lambda mal x ist. Hermitsche oder für die hermitschen Polynome gibt es bestimmte Rekursionsformeln vorgekommen in der Vorlesung. Okay, dann machen wir das mal. Rekursionsformeln sind nämlich zwei Stück von der folgenden Form. Also Rekursionsformel heißt, ich kann aus hermitschen Polynomen, man kann es jetzt umstellen, so rum oder so rum, schreibe erstmal die Gleichung hin. Ich kann quasi aus zwei benachbarten das innere hermitsche Polynom bilden oder ich könnte aus zwei vorhergehenden, also n-1 und n, das nachfolgende Polynom bilden, n plus 1/2. Das ist eine der Rekursionsformeln, die andere ist die folgende. Dass ich die zum Index n ableite und kriege daraus die zum Index n minus 1. So, ich könnte jetzt statt den hermitschen Polynomen das einfach auf die Wellenfunktion selbst übertragen. Das heißt also, ich kriege damit Aussagen halt eben über die Wellenfunktion zum Energieniveau n. Aus der hier kriege ich raus, dass Xi mal Psi n ist gleich Wurzel aus n halbe Psi n minus 1 plus Wurzel aus n plus 1/2 halbe Psi n plus 1 und aus der hier kriege ich raus d nach d Xi Psi n ist gleich, jetzt kriege ich zwei Ausdrücke, warum? Ich kriege deswegen zwei Ausdrücke, wenn ich das hier differenziere, also wenn ich jetzt das Psi hier differenziere, dann differenziere ich ja hier ein Produkt. Einmal steht im Exponenten das Xi Quadrat und einmal steht in dem Hn das Xi. Und dieses Teil, wo ich das, den Exponenten quasi differenziere, den schreibe ich jetzt auf die andere Seite noch rüber. Da steht nämlich minus Xi, das ist genau dieser Ausdruck hier, differenziert mal Psi n. Und dann kommt der andere Ausdruck, den wir vermuten, n minus 1. Also aus diesem hn minus 1 wird dann xn minus 1. Und die Vorfaktoren sind dann allerdings 2 mal Wurzel aus n halbe. Ich weiß, dass wir das anders schreiben können. Wir können es schreiben als Wurzel aus 2n. Aber hier steht überall so ein Wurzel aus halbe. Und deswegen schreibt man das an der Stelle auch so. Gut, das sind also jetzt einfach die Rekursionsformeln der hermitschen Polynome umgemünzt auf unsere Wellenfunktionen. Ich glaube, es ist relativ klar, dass ich jeweils diese Wellenfunktionen hier stehen haben muss. Diese Vorfaktoren, die kann man sich innerhalb von 3, 4 Zahlen jeweils ableiten. Und hier ist es halt eben klar, dass ich einerseits die Wellenfunktion psi n habe, andererseits die Wellenfunktion psi n minus 1. Und die kommt halt eben durch die Differenziation dieser Exponentialfunktion noch dazu. Was Sie auch sofort sehen. Ne? Also die Exponentialfunktion zu differenzieren, gibt ja ein Minus xi mal 2 durch 1/2. Und das ist genau dieses Minus xi, was jetzt hier steht. Gut. Jetzt machen wir Folgendes. Wir setzen das hier ein. Und kriegen dann raus, dass die Wellenfunktion psi n differenziert ist gleich minus Wurzel n halbe psi n minus 1 plus, nee, falsch, auch minus n plus 1/2 halbe psi n plus 1 plus 2 mal n halbe psi n minus 1. Ja, jetzt sehen Sie, was passiert. Jetzt passiert nämlich Folgendes, dass ich jetzt hier minus n halbe habe. Hier habe ich 2 mal, also plus 2 mal n halbe. Das heißt, diese beiden Terme geben insgesamt nur noch ein plus einmal n halbe. Ich schreibe es nur ein bisschen anders. Also ein bisschen anders heißt, ich vertausche jetzt einfach mal die beiden Terme. Da habe ich nämlich genau dieselbe Reihenfolge wie das, was da oben steht. Und Sie sehen, dass die beiden Terme identisch sind, bis auf ein Vorzeichen. Die beiden Ausdrücke sind identisch. Also dieser Ausdruck hier und der Ausdruck hier sind identisch bis auf das Vorzeichen. Und jetzt können wir Folgendes machen. Wir können den ersten Ausdruck plus den zweiten Ausdruck addieren. Und da sehen Sie, das ist 2 mal die Wurzel n halbe psi n minus 1. Die beiden anderen Terme canceln sich jeweils gegeneinander. Und die Terme kommen zweimal vor. Okay. Oder wir subtrahieren die beiden Terme. Dann fliegen die ersten beiden Terme weg. Also der minus dem ist ja identisch. Und dann haben wir anschließend stehen, dass es zweimal n plus 1/2 halbe psi n plus 1. Üblicherweise schreibt man es ein bisschen anders. Man nimmt diese ganzen Faktoren, die da stehen, als 1/2, die nimmt man rüber auf die andere Seite. Also was jetzt hier überbleibt, ist 2 durch Wurzel 2. Und das schreibt man jetzt hier insgesamt als 1 durch Wurzel 2 hier davor. Und auch hier die 2er mir quasi aus der Seite raus und schreibe sie hier oder schaufel sie rüber auf die andere Seite. So, jetzt können Sie sich schon fast vorstellen, was hier passiert. Das hier ist der Absteigeoperator oder der Vernichtungsoperator. Und das hier, Gesundheit, ist der Aufsteigeoperator. Also der Vernichtungsoperator wäre A-Operator, angewendet auf die Wellenfunktion Cn, ist gleich Wurzel aus n, psi n minus 1. Und der Aufsteigeoperator psi n ist gleich, hier sehen wir, das ist jetzt die Wurzel aus n plus 1, mal psi n plus 1. Diese beiden Operatoren sind reelle Operatoren. Sieht man hier an ihrer Struktur. Ja, also da steht ja nichts Imaginäres drin. Diese Psis, Xis, das sind irgendwelche, wo haben wir sie stehen? Wurzel aus Lambda mal n, x. Das Lambda wiederum war im Omega durch h quer. Das sollten jeweils reelle Größen sein. Also das heißt, diese beiden Operatoren sind reelle Operatoren. Und damit kann man auch zeigen, dass die zueinander adjungiert sind. Brauchen wir aber jetzt nicht zu machen. Und jetzt kommen wir genau in den Bereich, wo Sie quasi mit der Hauptvorlesung andocken könnten. Nämlich, dass man zeigen kann, wenn ich jetzt eine Abfolge A plus mal A auf den Zustand n ausübe, ja, dann habe ich zunächst mal die Wurzel aus n mal dem a plus, was noch über ist, und das psi n minus 1. Ja, das ist jetzt also nur die Wirkung von dem a auf das psi n, einfach nur von oben. Und jetzt erzeuge ich quasi wieder, das heißt, was ich jetzt hier stehen habe, ist, jetzt bin ich allerdings im Zustand n minus 1, also muss ich überall n durch n minus 1 ersetzen. Also kriege ich jetzt hier auch wieder vom ersten her noch eine Wurzel n, aber jetzt vom zweiten her auch eine Wurzel n und bin wieder im Zustand n gelandet. Das heißt, also, was ich jetzt hier rausgekriegt habe, ist n mal der Zustand psi n. Und das werden Sie wahrscheinlich in der Hauptvorlesung auch schon gehabt haben, dass wir diesen Ausdruck hier insgesamt dann als den Anzahloperator auch bezeichnet. Weil er uns einfach sagt, wie viel Energie Quanten in einem Zustand stecken. Also ausführlich hingeschrieben wäre das dann das hier. Jetzt könnte man auf der anderen Seite sich ja auch mal überlegen, wie sieht zunächst A plus auf den Zustand psi n wirken lassend und dann A auf den Zustand wirken lassend aus. Und da kriegen wir also raus, dass wir einerseits einen Faktor n plus 1/2 mal A mal psi n plus 1 haben. Da wird man jetzt das A wirken lassen auf das psi n plus 1, das heißt obere Gleichung, allerdings überall den Index n durch n plus 1 ersetzen. Das heißt, jetzt steht jetzt hier einerseits das n plus 1, was eh schon da stand, jetzt kommt nochmal ein n plus 1 Wurzel draus dazu und ich bin anschließend wieder im Zustand psi n. Und wenn ich jetzt a plus a minus a A plus bilde, das auf den Zustand psi n wirken lasse, dann ist das ja wie der Kommutator auf den Zustand Cn wirken lasse, dann ist es also n aus der ersten Funktion hier minus n plus 1 aus der zweiten mal Psi n. Da gibt es gerade minus 1 mal Psi n. Gut, wenn ich es jetzt umgekehrt ausdrücke, dann wäre also das gerade 1. Gut, ich glaube, jetzt schreibe ich noch zwei Gleichungen hin und dann verlassen wir das, weil das müssten Sie eigentlich in der Hauptvorlesung alles gehabt haben. Die eine Gleichung ist, dass ich aus dem Psi 0, indem ich jetzt einfach permanent das A plus n mal anwende, irgendwann auf den Zustand Psi n komme. Ja, also wende das A plus n mal drauf an, dann habe ich jedes Mal mit dem Vorfaktor, deswegen habe ich hier noch Platz gelassen, Psi 1, Psi 2, Psi 3 und so weiter bis zum Psi n. Und was ich jetzt jeweils an Vorfaktoren kriege, sind die Vorfaktoren n gleich 1, n gleich 2, n gleich 3 und so weiter. Das heißt, ich muss jetzt hier noch durch n Fakultät dividieren und habe dann tatsächlich diesen Zustand Psi n heraus. Wurzel aus. N-Fakultät. Ne, aus der gleichen da oben. Und auch nochmal ganz wichtig, wenn ich jetzt den Absteigeoperator nehme und wende den auf Psi 0 an, das kann man tatsächlich mal probieren, machen. Was Sie dann sehen werden ist, was wird er erzeugen? Absteigeoperator auf den Grundzustand angewendet? 0. Genau. Und wichtig ist nochmal, wenn Sie das jetzt so nehmen, dann können Sie auch den Absteigeoperator selbst einfügen. Absteigeoperator war ja 1 durch Wurzel 2 Xi plus D nach Dxi. Dann haben Sie eine Differentialgleichung stehen. Und können die Differentialgleichung hier lösen und sehen sofort, wie der Grundzustand halt eben aussieht. Also was man zumindest sieht, ist, dass der Grundzustand irgendwie mit e hoch minus Xi Quadrat halbe geht. Das kann man dann nochmal sich genauer anschauen, dann sieht man auch, welche Vorfaktoren da existieren, aber das reicht ja erstmal. Also insofern ist der harmonische Oszillator ein ganz interessantes Gebilde, weil man halt eben mit ihm wirklich viel, viel anfangen kann. Und er kommt halt eben relativ häufig zum Tragen, selbst in der Kernphysik, wo man es vielleicht gar nicht vermuten würde, weil man da auch mit solchen Potentialen arbeitet, also mit solchen parabelförmigen Potentialen. Man geht davon aus, dass die ganzen Kernelemente, also sprich die Protonen, Neutronen, irgendwie so ein mittleres Feld erzeugen, was dann aussieht wie eine Parabel. Das kann man sogar ganz gut ableiten, warum das so sein könnte. Und dann kriegt man halt eben als Wellenfunktion für die Kernzustände auch genau das, was wir jetzt hier sehen. Und auch in der Festkörperphysik ist das ein ganz gutes Mittel. Okay, das heißt, wir lassen jetzt hier einfach mal so Verschiedenes weg, was Sie in der Hauptvorlesung garantiert gemacht haben. Also auch diese Abkürzungen, schreibt nur eine Sache hin, dass man dieses Psi n dann einfach nur noch bracketmäßig als n schreibt. bekannt. Und dass man dann statt zum A, Psi N halt eben auch, das werden Sie dann oft in irgendwelchen Lehrbüchern finden, den Vernichtungsoperator und den Erzeugungsoperator dann einfach auf die Kets wirken lassen. Oder halt eben dann auch die diesen Anzahloperator. Quatsch. Jetzt habe ich schon wieder die ausführliche Schreibweise. Was sind dann so Schreibweisen, die dann üblich sind, dass man einfach gar nicht mehr über Wellenfunktionen redet, sondern über die Zustände? Er hat sich zuerst gemeldet. Also es gibt unterschiedliche Schreibweisen. Es gibt die Schreibweise, wo das Psi einfach gleich dem N ist. Und wenn Sie jetzt auf ein Bracket gehen wollen, dann müssten Sie ja quasi schon so etwas machen. Und dann haben Sie wieder die Wahrscheinlichkeit halt eben für eine Wellenfunktion. Was soll das X? Nee, also was man hier mit impliziert ist, also mit dieser Schreibweise, dass sie sich sowieso im Ortsraum bewegen und das, also ist wirklich die redundante, also die kürzeste Schreibweise, die man sich vorstellen kann, dass man nicht mehr über die Psi-Ns halt eben geht und die Psi-Ns nochmal als hermitische Polynome und so weiter halt eben darstellt, sondern dass man einfach sagt, das steckt alles in diesem Index drin. Also es ist einfach eine Konvention halt eben, muss ich allerdings zusagen, die kann auch in einem anderen Buch, in einem anderen Lehrbuch auch anders aussehen.
Und da bist du noch ein minus 1 bei der Vernichtungsoperat. Das ist ja halt der Energiezustand, der gesenkt.
Ah ja. Naja. Danke. Merci. Gut. Diese Ns bzw. diese H quer mal Omegas, die bezeichnet man auch als Phononen, ist auch bestimmt ein Ausdruck, der in der Hauptvorlesung vorgekommen ist, nicht? Okay. Phononen. Und zwar deswegen, weil sie letztendlich keine Photonen sind, aber halt eben genauso mit H quer Omega irgendwie geht. Deswegen hat sich dieser Ausdruck Phonon eingebürgert. Ist auch ein Ausdruck, den Sie in der Festkörperphysik immer wieder sehen werden, wenn Sie also über Gitterschwingungen im Netz, also in diesem Gitternetz sprechen. Ich hatte es ja eben gesagt, man kann diesen ganzen Formalismus auch auf andere Gebiete der Physik anwenden, also auf die Festkörperphysik zum Beispiel. Da spricht man dann, wenn man über Kristallschwingungen spricht, nur noch über Phononen. Wobei es dann auch durchaus Unterschiede von Phononen geben darf, wenn ich halt eben jetzt kein Natriumchloridgitter habe, was halt eben so kubisch schön einfach ist und halt eben irgendwelche anderen Gitterformen vorhanden sind. Gut. Und wenn Sie insgesamt mal den Begriff zweite Quantisierung hören, sagen Sie, alter Hut, das ist nämlich genau das, was wir hier gemacht haben. Also erste Quantisierung ist im Prinzip halt eben einfach ja, die Einführung der Quantenmechanik. Die zweite Quantisierung ist, wobei keiner weiß, warum das zweite Quantisierung heißt, weil es ist ja eigentlich nur die erste Quantisierung angewendet, ist quasi diese Reduktion auf solche Phononen H quer Omega. Also das ist jetzt nichts Besonderes, will ich damit ausdrücken, weil die erste Quantisierung eigentlich die zweite beinhaltet. Gut, ich wisch mal oben weg und Sie können ja überlegen, was Sie ansonsten noch für Fragen haben. So, gibt es Fragen? Ja.
Ich habe in der Vorlesung etwas gemacht, dass man zu gucken, die sich irgendwie ein Operator zeitlich entwickelt oder was gemacht, das dann in kleine Stückchen geschnitten, damit man weiß, was dieser digitale Operator macht. Und dann den tatsächlich zusammengesetzt aus diesen kleinen Schnipselchen. Bei den kleinen Schnipselchen haben wir die Hörung auf jeden Fall nachlesen, weil es eben nur kleine Schnipselchen sind. Aber die haben wir dann nicht alle da wirklich dran geklebt, als wir den zusammengesetzt haben.
Nochmal die letzte Frage.
Wir haben diese vernachlässigten Schnipselchen, der dann beim Zusammensetzen wieder in das makroskopische Operator nicht mehr wirklich
berücksichtigt.
Und ich glaube, die Frage, wie man das dann mathematisch so rechtfertigen kann, wie man sich das vorstellt.
Gut. Das ist einerseits Neon zu fahren. Dass man halt eben sagt, okay, man hat ja sowieso nur infinitesimal kleine Größen und man lässt dann infinitesimal kleine Größen in zweiter Ordnung einfach weg. Das ist die Begründung halt eben dafür. Mathematisch müsste man es exakt nochmal durchrechnen. Also sprich, im Prinzip müssen Sie ja noch dritte Ordnung, vierte Ordnung, fünfte Ordnung mitnehmen. Es gibt auch ganze Lehrbücher drüber. Ich muss ehrlich gestehen, ich habe es nicht durchgelesen. Man kann aber zeigen, dass es halt eben auch vernachlässigbar ist. Ja, also, aber wir haben ja eigentlich schon an verschiedenen Stellen, also auch hier jetzt haben wir ja letztendlich auch schon die ganzen höheren Terme weggelassen. Also auch hier haben wir ja dritte, vierte, fünfte Ordnung und so weiter weggelassen. Wir wissen aber, dass das halt eben eine Näherung ist. Wir wissen auch, dass der ganze also wenn wir jetzt in die Festkörperphysik gehen, wenn wir in die Kernphysik gehen, dass wir sagen, okay, wir nehmen mal an, das ist so eine Parabelfunktion, da wissen wir auch schon, dass das eine Näherung ist. Also insofern gehen wir in der Physik sowieso von beliebig vielen Näherungen aus.
Ja gut, aber man hatte die Näherung im infinitesimalen Bereich immer gemacht, damit man im infinitesimalen Bereich, wenn die Stückchen so klein sind, dann ist die Näherung ja sehr genau.
Zusammenhängung.
Ich meine, wir werden ja nicht kleiner dadurch, dass wir das kleiner zerlegt haben und dann wieder genauso groß zusammengesetzt haben.
Müsste ich mir nochmal angucken. Also für eine gute Begründung müsste ich mir das angucken. Ich gucke mir das an. Gut, versuchen wir mal den dreidimensionalen harmonischen Oszillator noch uns anzuschauen. So, was ändert sich denn gegenüber dem, was wir bisher hatten? Gegenüber dem, was wir bisher hatten, bleibt erstmal diese Differentialgleichung hier als solche erhalten. Quatsch, Differentialgleichung ist es noch nicht, der Hamilton-Operator bleibt erhalten. Allerdings ist der Laplace-Operator jetzt ein bisschen anders. Vorher hatten wir quasi den Laplace-Operator nur als d2 nach dx² da stehen gehabt, also bis auf die Vorfaktoren. Jetzt haben wir den Laplace-Operator, wobei wir davon ausgehen, dass wir ein kugelsymmetrisches Problem haben, dass wir also in r, theta und phi das Ganze lösen sollten, also nicht in kartesischen Koordinaten. Und das haben wir schon mal am Anfang der Vorlesung gemacht, wie wir das aufspalten würden, nämlich in die folgenden drei Terme, d2 nach dr² plus 2r d nach dr, und dann gibt es einen Term von der Form l² durch h² r. Also wobei wir jetzt schon hier quasi auf die quantenmechanischen Differenzationen übergegangen sind, sonst würde dieses H-Quer hier nicht auftauchen. Ne? Gut, das ist jetzt also der Laplace-Operator in Cool-Koordinaten. Wir wissen, dass für den L-Quadrat-Term die entsprechende Eigenfunktion, haben wir auch schon mal abgeleitet, die YLM, also die Kugelflächenfunktionen sind, die von Theta und Phi abhängen. Wir wissen, dass das gute Eigenfunktionen sowohl zu M als auch also für M als oder LZ, wo sie dann M produzieren, als auch für L Quadrat, wo sie das L produzieren, sind. Das heißt, wir haben jetzt hier stehen H quer mal L plus 1 mal dem YLM wieder von Theta und Phi. Wir würden jetzt also für die, wenn wir jetzt folgende Lösung, also folgende Schrödinger-Gleichung uns hinschreiben würden, dann wären das jetzt hier Kugelflächenfunktion, ne Quatsch, Wellenfunktion, die quasi zu R, Theta und Phi gehören mit Indizes N, L, M. Das LM quasi von den Kugelflächenfunktionen herrührend. Das N kommt daher, dass wir nochmal eine Separation zwischen den radialen Wellenfunktionen und dem Kugelflächenanteil machen. Ist gleich ENLM mal Psi NLM von R, Theta und Phi. Wobei wir dann anschließend sehen werden, dass in der Energiebetrachtung dieses M hier keine Rolle spielen wird, weil alle Energien zum Index M sind entartet. Das sehen wir schon hier, dass das L-Quadrat halt eben ja das M nicht enthält und das spiegelt sich dann später, beziehungsweise eigentlich sieht man es jetzt schon, das L-Quadrat, also die Eigenwerte zu L-Quadrat haben kein M drin, das L-Quadrat kommt aber in dem Differentialoperator drin vor und dementsprechend hat auch der Differentialoperator keine Differenzierung zwischen den unterschiedlichen M's, also hat auch die Energie hier keine Differenzierung zu den unterschiedlichen M's. Gut, für das Y oder für das Psi NLM von R, Theta und Phi machen wir folgenden Ansatz. Eine Funktion R, die abhängen darf von N und L, geteilt durch R mal den YLMs von Theta und Phi. Die Separation R mal Y, die ist nicht neu für uns. Die kennen wir jetzt schon, die haben wir schon ein paar Mal geübt. Warum jetzt dieses Groß R durch Klein R von vornherein hinschreibt, es zeigt sich dann später, dass das halt eben eine ganz gute Variante ist, gleich aus dem Groß R und 1 durch R herauszunehmen. Gut, wenn wir das jetzt hier in die Differentialgleichung einsetzen, also alles, was wir irgendwie haben, dann steht ja hier als Hamilton-Operator minus h quer Quadrat durch 2m mal dem Laplace-Operator, der ist aber d2 nach dr Quadrat plus 2 durch r d nach dr minus l Quadrat durch h quer Quadrat r Quadrat. Klammer zu. So, jetzt immer noch plus m halbe Omega Quadrat x. Ja, das x Quadrat muss jetzt übergehen in r Quadrat. Also wir haben jetzt quasi wirklich ein Potential, was kugelsymmetrisch mit r geht. Das heißt, hier haben wir das x Quadrat durch ein r Quadrat zu ersetzen. So, das hier lassen wir jetzt laufen auf dieses R, NL durch R mal die Kugelflächenfunktion YLM. Ich lasse die ganzen Argumente weg. Und das gibt E NL R NL durch R YLM. Gut. Wollen wir es an der Tafel ausrechnen oder wollen wir einfach das Endergebnis hinschreiben? Ihr habt es so gewollt. Also, wir brauchen einmal die erste Differenziation, das d nach dr, angewendet auf diesen Term hier. D nach dr, angewendet auf r durch r, ist gleich minus 1 durch r Quadrat mal r plus 1 durch r, r Strich. Ja, einfach Quotientenregel oder Produktregel. Und dann haben wir die zweite Ableitung, die brauchen wir auch noch, angewendet auf das r durch r. Heißt also, ich habe hier minus plus 2 durch r hoch 3 mal r minus 1 durch r Quadrat mal r Strich minus 1 durch r Quadrat mal r Strich. Also jetzt, das war der erste Term hier, jetzt kommt der zweite Term, plus 1 durch r, r2 Strich. Gut. Mehr brauchen wir nicht, ne? Wir machen noch Folgendes. Wir multiplizieren das Ganze nochmal mit minus 2m durch h quer Quadrat durch. Das hat nämlich den Vorteil, dass wir dann einige Vereinfachungen hier vorne haben. Also der Term ist dann weg. Hier steht dann minus 2m durch h quer Quadrat. Und hier steht allerdings dasselbe auch nochmal, minus 2m durch h quer Quadrat. Also, zweite Ableitung dieses Terms, haben wir eigentlich dahin geschrieben, heißt, ich hoffe, dass ich mich nicht nirgendwo verrechnet habe. Ich brauche es einfach nur abzuschreiben, wobei ich jetzt hier diese beiden Terme schon mal zusammenfasse, plus, nee, minus 2 durch r Quadrat r Strich plus 1 durch r r2 Strich. Das ist der erste Term. Und jetzt kriegen wir noch dazu das YLM. Das schreibe ich mal da hinten hin. Jetzt kommt als nächstes die Differenziation des d nach dr, auch wieder auf den Term, mit dem Vorfaktor 2r allerdings, 1 durch, also 2 durch r, Entschuldigung. Das heißt, hier steht jetzt plus 2 mal r hoch 3 mal r, allerdings mit Minuszeichen, weil da oben steht ein Minuszeichen. Und dann steht noch plus 2 durch r Quadrat r Strich. Jetzt haben wir das RNL abgearbeitet, das Y kommt auch wieder nach hinten. Dann steht hier minus L Quadrat. Das L Quadrat wirkt aber nur auf das YLM. Das heißt, wir kriegen also jetzt nur diesen Vorfaktor hier. A quer Quadrat L mal L plus 1 mal YLM, das bleibt einfach da hinten stehen. durch h quer Quadrat r Quadrat. Das ist das, was jetzt hier steht. Mal r durch r. Okay. Nee, es kann durchaus sein, also wenn sie, dass ich mich irgendwo mal vertue. So, es reicht also nicht. Jetzt haben wir nämlich noch den anderen Term hier. Da steht nämlich noch m Quadrat Omega Quadrat r Quadrat. M Quadrat Omega Quadrat r Quadrat mal r durch r. Ja, das ist durch h quer Quadrat. Das ist nämlich der Term hier. Mal r durch r. Und das y kommt wieder hinten hin. Jo, ist gleich minus 2m enl durch h quer Quadrat mal r durch r mal y lm. Und schon sehen wir, dass wir hier eine Differentialgleichung tatsächlich in R haben. Jetzt schauen wir uns mal an, was alles rausfliegt. 2 R hoch 3 mal R minus 2 R hoch 3 mal R. Die zwei canceln sich gegenseitig. Minus R durch minus 2 durch R Quadrat R Strich plus 2 R Quadrat R Strich. Die beiden canceln sich. Wir könnten überall noch so ein R rausstreichen. Aber noch was wir wegnehmen können? Okay, dann heißt das, dass wir jetzt hier Folgendes haben. R2', das ist das Einzige, was wir mit R, also was wir differenzieren müssen. Alle anderen Terme gehen jetzt mit R. Und da fangen wir mit dem Term hier an, den ziehen wir jetzt hier rüber. Dann steht hier 2m enl. Durch h quer Quadrat. Dann habe ich mich hier beim Vorzeichen verschrieben. Da steht nämlich, ich hatte es noch groß dick fett als Minuszeichen hingeschrieben. Dann steht hier minus m Quadrat Omega Quadrat r Quadrat durch a quer Quadrat. Und dann steht hier, können wir auch noch ein bisschen kürzen, minus l mal l plus 1 durch r Quadrat ist gleich 0. So, das ist die neue Differentialgleichung, die wir zu lösen haben. Und jetzt können wir ähnlich wie da drüben wieder so Substitutionen vornehmen. Gut, das eine habe ich jetzt gerade nicht hingeschrieben. Wisst ihr noch, was das K war? Letzten Mal. Ja, genau. Danke. So, mit diesen Aussagen kommen wir quasi auf Folgendes. R2' plus, also auch jetzt wieder Substitutionen, die einfach relativ locker sind, also 2me durch h quer Quadrat, das sieht man schon, ist dann das k Quadrat minus Lambda Quadrat mal r Quadrat. M Quadrat Omega Quadrat durch h quer ersetzen wir durch Lambda, m Omega durch h quer, also Lambda Quadrat minus 2r. Und dann haben wir hier jetzt einfach stehen plus, oder Quatsch, minus L mal L plus 1 durch R Quadrat, Klose, Klammer zu, mal R gleich 0. Diese Differentialgleichung ist von hier nach hier identisch mit der Differentialgleichung, die wir schon mal gelöst hatten. Das Einzige, was jetzt dummerweise noch dazukommt, ist dieser Term hier. Das nennt man das sogenannte Drehimpulsbarriere oder Drehimpulspotential. Also auf jeden Fall ein Drehimpulsterm. Ein Term, der von dem Drehimpuls herkommt mit L mal L plus 1. Gut, dann würde ich vorschlagen, mit der Differentialgleichung gehen wir dann das nächste Mal ins Rennen und haben dann sofort raus, was da die Energieniveaus dazu sind. Und also sofort nicht. Muss ich jetzt zurückziehen, aber kriegen dann raus, was dazu die Energieniveaus sind und auch welche Wellenfunktionen dazu kommen. Und dann würde ich, gut, da muss ich mich mit Hofstetter absprechen, was wir dann machen. Also meine Idee wäre, dass wir dann auch in das Feld nochmal der Drehimpulsoperatoren reingehen. Allerdings quasi, dass wir auch Spin einführen und dann den Spin, und zwar auch für Spin ungleichen halb, es gibt auch Spin gleichen 1, Spin gleich 3 halb und so weiter, uns dann halt eben einfach mal die entsprechenden Operatoren nochmal anschauen. Schöne Hauptvorlesung, schönes Wochenende.